Liebe Freunde, eine Frau bekommt ihr erstes Kind. Es ist ein Junge. Nach der Geburt fragt die Krankenschwester, wie soll der Junge heißen?
Rainer.
Oh, da möchte ich Ihnen aber abraten, Frau Zufall. Rainer Zufall, so einen Namen gibt's in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt überhaupt keinen Zufall. Und in der Bibel gibt es nicht einmal eine zufällige Bemerkung. In der Bibel hat jedes Wort und jede Kleinigkeit seine tiefe Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, beim Bibellesen auch auf Kleinigkeiten zu achten. Zum Beispiel geht das 4. Kapitel des Johannesevangeliums mit der folgenden Bemerkung los. Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Das klingt wie weiter nichts als eine trockene Ortsangabe. Dabei enthält dieser Satz schon das Evangelium, die ganze Liebe Gottes. Er musste durch Samarien reisen. Was heißt hier, er musste? Er musste überhaupt nicht. Im Gegenteil, jeder Jude musste um Samaria einen Bogen machen. So wie jeder Punker um ein Wohngebiet, das von Faschos kontrolliert wird, einen Bogen machen muss. Sonst riskiert er, dass er dort eins übergebraten kriegt. Neuerdings ist es ja auch für polnische Bürger lebensgefährlich, durch Deutschland zu reisen, weil sie hier manchmal von den Reps wie freiwillig gejagt, überfallen und ausgeplündert werden. Durch das Gebiet der Samariter zu reisen war gefährlich. Samariter waren Ausländer, halbe Heiden, zwischen ihnen und den Juden lief seit fast 1000 Jahren nichts mehr. Zwischen ihnen gab es nicht nur eine äußere, sondern eine innere Grenze. Das war der gegenseitige, grundlose, gründliche, abgrundtiefe Hass. Und den macht Jesus nicht mit. Und wer Ausländer hasst oder belästigt, ist kein Christ, denn der Hass gegen Ausländer ist ein Verstoß gegen die Nächstenliebe. Jesus ist die Liebe in Person. Und lieben heißt in der Bibel, Gott gehorchen. Deshalb heißt es hier, Jesus musste durch Samarien. Da musste er durch, das ist ein göttliches Muss. Für musste steht hier im Urtext das Wort, das die Bibel oft gebraucht, wenn es um die eigentliche Sendung von Jesus geht. Und das ist die Rettung von Sündern. Vor Gott sind alle Menschen gleich, nämlich Sünder. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, und zwar gleich. Jesus ist unterwegs, um zu retten. Jesus muss durch Samarien wegen einer Person. Um einen Menschen zu retten, darum muss er. Als er mit seinen Jüngern in der Nähe der Stadt Sichar ankommt, ist es mittags um 12. Um diese Zeit herrscht im Orient eine große Hitze. Jeder Mensch macht Mittagsschlaf. Auch Jesus, so heißt es hier, war müde. Er sitzt im Schatten an einem Brunnen. Seine Jünger sind nach Sichar rein, um im Pennymarkt bisschen Salat und Pommes zu kaufen. Jesus schnappt inzwischen nach Luft und würde brennend gern einen Schluck trinken, hat aber kein Gefäß zum Schöpfen. Wie der gute Mann da verstaubt, verschwitzt und verdurstet am Brunnenrand hängt, sieht er wirklich ziemlich kläglich aus. Jedenfalls sieht man dem nicht gerade an, dass er der Sohn Gottes ist. Sieht eher aus wie so ein abgelaufener Penner. Und genau das denkt auch die Frau, die in diesem Moment zum Wasserschöpfen kommt. Ein verschwitzter Jud, mit sowas will sie nichts zu tun haben. Aber Jesus will mit ihr zu tun haben, obwohl das nach allen Regeln des Anstandes einfach unmöglich ist. Erstens ist die Frau eine Frau, und mit einer fremden Frau spricht ein anständiger Jude nicht. Das ist unter der Würde eines jüdischen Mannes. Zweitens ist die Frau nicht nur eine Frau, sondern ein Frauenzimmer, ein Flittchen, und mit sowas spricht man gleich gar nicht. Drittens ist die Frau eine Ausländerin, und das ist schon mal schlecht. Viertens hat sie eine andere Religion, liegt theologisch schief, eine Art Sekte sozusagen. Mit sowas trinkt man nicht aus einer Tasse. Denn die Trinkgefäße der Samariter gelten als unrein und sind deshalb für Juden verboten. Aber das alles juckt Jesus überhaupt nicht. Der setzt sich über solche Unterschiede, Grenzen, Sitten, Vorschriften und Vorurteile einfach weg. Er redet die Frau einfach an. Der Gottessohn benimmt sich einfach menschlich. Menschlichkeit versteht sich nämlich leider nicht von alleine. Allein die göttliche Liebe macht es möglich, dass Menschen zwischenmenschliche Mauern überspringen können. Jesus redet die Frau einfach an und bittet sie, gib mir zu trinken. Gleich bei diesem Annäherungsversuch lässt die Frau Jesus voll abfahren. Du bist ein Jude und bittest mich, eine Samariterin, um Wasser? Mit anderen Worten, ich habe auch meinen Nationalstolz. Sauf du gefälligst bei euch zu Hause am Jordan. Bilde dir nicht ein, du könntest dich hier bei uns durchschlauchen. Für Juden gibt's hier keinen Drinks. Darauf Jesus: Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Die Frau kapiert überhaupt nicht, wovon Jesus redet. Die denkt, wenn sie Wasser hört, an das Wasser im Brunnen. Aber Jesus redet inzwischen von etwas ganz anderem. Er hat schon ein ganz neues Thema angefangen, das Thema unseres heutigen Abends, das Thema unseres Lebens, das Thema überhaupt, nämlich lebendiges Wasser, Wasser des Lebens. Er redet schon gar nicht mehr vom Brunnenwasser, sondern von einer anderen Sorte. Bei ihm hat das Wort Wasser eine doppelte Bedeutung. Die gute Frau kriegt den Doppelsinn zunächst überhaupt nicht mit. Die hört immer bloß Wasser und versteht immer bloß Bahnhof. Die beiden missverstehen sich also. Jeder redet von was anderem, das Gespräch ist ein Missverständnis. Aber die Möglichkeit des Missverständnisses gehört zum Wesen der Botschaft von Jesus. Es ist möglich, Jesus misszuverstehen. Vielleicht muss jeder ihn missverstehen, der noch nicht vom lebendigen Wasser getrunken hat. Das heißt, der den Heiligen Geist nicht hat. Wasser ist in der Bibel nämlich auch ein Bild für Geist. Den Sinn der Worte von Jesus erkennst du nur, wenn du Jesus anerkennst. Du musst trinken, um zu wissen, wie es schmeckt. Du musst glauben, um zu wissen, ob es stimmt, was Jesus sagt. Ich habe das schon x-mal erlebt, dass Menschen mich beim Predigen missverstanden haben, absichtlich oder eben tatsächlich. Obwohl ich gedacht habe, ich hätte mich ganz klar ausgedrückt. Manchmal sind die Missverständnisse so grotesk, dass ich mich frage, ob die überhaupt zugehört haben. Aber das steht ja schon in der Bibel. Der Mensch, wie er von Natur aus ist, kapiert nichts vom Geist Gottes. Damit einer Verständnis für göttliche Dinge kriegt, muss Gott selber ihn anmachen. Deshalb muss, auch wenn die Leute noch nichts von Gott wissen, immer fest weiter gepredigt werden, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Deshalb redet Jesus immer weiter zu der Frau und er versucht, sie neugierig zu machen. Wenn du wüsstest, sagt er, wenn du wüsstest, wer ich bin und was ich zu bieten habe. Deshalb predige ich immer weiter und sage dir, Mensch, wenn du wüsstest, was und wie Leben mit Gott ist, du würdest nicht so ablehnend dasitzen. Du würdest dich nicht länger mit deinen kümmerlichen Göttern begnügen, die dir nicht helfen können. Du würdest dich nicht mit deinem heidnischen Sternzeichen behängen, das dich nicht schützen kann. Du würdest dich nicht länger an verseuchten Quellen rumtreiben, die deinen Lebensdurst nicht löschen können. Wenn du wüsstest. Jesus möchte, dass du über den Rand deiner bisherigen gottlosen Weltanschauung rauskommst. Er möchte, dass die Frau über den Horizont ihres Brunnenrandes rauskommt. Deshalb sagt er, jeder, der dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Mit Durst meint Jesus hier nicht den Durst, den wir mit einem Getränk stillen können. Er nimmt diese Erfahrung unseres Lebens eben den Durst, um damit etwas ganz anderes zu beschreiben, nämlich den Lebensdurst. Wir alle haben in uns einen Lebensdurst, einen Hunger, einen Drang, eine Gier nach Leben, nach Erfüllung, nach Glück, nach Befriedigung. Und jeder versucht auf seine Weise diesen Durst zu löschen. Im Sex, im Suff, im Surfen oder im Siebald hören. Andere füllen sich den Wanst voll Fresserei, ihre Häuser voll Besitz, ihre Konten voll Geld. Aber je voller die Bäuche, Buden und Bankkonten, umso weniger sind sie zufrieden. Ich kann nicht feststellen, dass die Menschen bei uns zufriedener geworden sind, obwohl viele viel mehr haben, als sie vor der Wende zu erhoffen wagten. Die ehemaligen, jetzigen neuen Ostbundis rammeln bis an die Küsten des Atlantik und meckern. Sie kraxeln auf die Spitzen der Alpen und meckern. Sie fahren im neuen Golf nach Hof einkaufen und meckern. Die Gier nach immer mehr macht sie immer mehr unzufrieden. Die Menschen unternehmen die abenteuerlichsten Dinge, um ihren Lebensdurst zu löschen. Und sie sind in ständiger Unruhe und nicht eher ruhig, bis sie Jesus gefunden haben. Das gilt für die östlichen genauso wie für die westlichen Bundesländer.
Die an den Glauben beschenkt, versorgt. träumt die Menge herzu, als er spricht. Er sieht all die Menschen, er weiß, was sie brauchen, den ganzen Tag rasen sie nicht. Fünf Brote, zwei Fische, Proviant eines Kindes, er dankt Gott für das, was er hat. Dann zahlt er es aus mit offenen Händen und 5000 anderen satt. Sie schmecken und sehen, das ist ein Mann Gottes, sie spüren, er kennt unseren Lohn.
Vor ein paar Wochen war ich mit Wolfgang zu einer Jugendwoche in Kassel. Da bekamen wir es zum ersten Mal mit Drogenabhängigen zu tun. Da wurde zum Beispiel einer auf der Toilette überrascht, wie er sich gerade einen Schuss gegeben hatte. Und sagt, jetzt habe ich wieder 200 Mark in meinem Körper. Aber das dauert ja nicht lange. Da braucht er wieder 200 Mark für den nächsten Schuss. Und das Teuflische an der Sucht ist, dass die Sehnsucht nie zum Ziel kommt, sondern dass es immer wieder von vorne losgeht, bis am Schluss nichts mehr geht und alles kaputt ist. Diese Selbstbefriedigung wird zur Folter und die Folge ist die Selbstzerstörung. Wir haben da junge Männer gesehen, die hatten sich so voll Drogen gepumpt, dass sie kaum stehen konnten. Der eine wollte, während er mit mir sprach, eine Banane essen und schaffte kaum, das Ding zu schälen. Die waren fertig, kaputt, junge Menschen, die ihren Lebensdurst an einer teuflischen Quelle löschten und bis ins Innerste vergiftet waren. Man könnte heulen, wenn man dieses Elend sieht. Und deswegen war ich sehr froh, als an einem Abend eine junge Frau ans Mikrofon trat und erzählte, dass sie auch mal drogenabhängig war. Abgemagert, ausgelaugt, hoffnungslos. Und dann kam ein Tag im Leben dieser Frau, an dem sie Jesus begegnete. Und das war die Rettung. Diesen Tag erlebt auch die Frau am Brunnen. Und sie kann dann am Schluss mit vielen anderen von Jesus sagen, er ist wirklich der Retter der Welt. Mit diesem Satz endet unsere Geschichte. Aber noch sind wir nicht so weit. Noch sieht sie in Jesus nicht den Retter, sondern den Rumtreiber. Aber Jesus sieht, dass auch in dieser Frau dieser Lebensdurst, diese Sehnsucht nach Glück und Erfüllung steckt. Deshalb sagt er, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Da wird sie hellhörig. Obwohl sie immer noch nicht geschnallt hat, wovon hier eigentlich die Rede ist, ist sie inzwischen an dem Angebot von Jesus interessiert. Sie denkt, es geht um eine äußere Lebenserleichterung. Sie braucht nicht mehr die schweren Wassereimer zu hucken. So wie viele Leute denken, die wichtigste Aufgabe der Kirche würde in erster Linie darin bestehen, die irdischen Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Es ist ja geradezu rührend, wie manche Theologen, die keine Ahnung haben von Ackerbau und Viehzucht, mit großartigen Reden auf internationalen Konferenzen eine neue Weltwirtschaftsordnung und sowas fordern. Jesus fordert die Frau nicht auf, das Joch des Wassertragens abzuwerfen. Er hält keine feurige Rede über Probleme der Wasserwirtschaft. Er hängt am Brunnenrand kein Betttuch auf, auf dem die Losung aufgesprüht ist, Frauen Samariens, emanzipiert euch, werft Wassereimer weg. Sondern er sagt zu einem einzelnen Menschenkind, das unter den Zwängen der Gesellschaft, unter dem Joch der Arbeit, unter den Ketten ihrer Süchte leidet. Wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, wirst du nie wieder Durst haben. Dann hast du in dir eine Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Ewiges Leben, das ist das Thema von Jesus. Das ist das Thema der Kirche, der Christen. Das ist das Thema, zu dem außer uns niemand in der Welt etwas zu sagen hat. Und zu dem wir dem Menschen in der Welt etwas zu sagen haben. Bei Jesus gibt es ewiges Leben, wenn du wüsstest. Die Frau weiß immer noch nicht, worum es geht. Aber sie merkt immerhin das eine, dieser Mann macht mir ein Angebot, was mir noch keiner gemacht hat. Und sie hatte schon allerhand Angebote von Männern bekommen. Also sagt sie, dann gib mir dieses Wasser, damit ich nie wieder durstig bin und nicht wieder herkommen und Wasser holen muss. Sie denkt immer noch an ihr Brunnenwasser und vermutet, sie kriegt jetzt so eine Art Zaubertrank. Und damit hat sich dann das tägliche Gerenne zum Brunnen und das Wassergeschleppe erledigt. So wie die Juden dachten, als Jesus tausende Menschen mit paar Broten satt machte, dass sich das tägliche Gerenne auf Arbeit und Geschufte fürs tägliche Brot erledigt hat. Jeden Tag Jesus Brötchen gratis, das gefiel der Masse. So wollten sie Jesus haben, so war Jesus der King. So wollten sie einen König haben, so wollten sie Jesus zum König machen, zum Semmelkönig. Aber Jesus will für uns kein Schlaraffenleben, er will uns unsere Schuld vergeben, damit er uns das ewige Leben geben kann. Und als die Frau sagt, gib mir das Wasser, da muss er erstmal die Sünde aus dem Weg räumen, damit die Frau das Wasser, um das sie bittet, trinken kann. Die Frau hat nämlich sozusagen noch was im Hals, was sie daran hindert, das Wasser von Jesus zu schlucken. Und das, was ihr da im Hals steckt, muss erstmal raus. Die Sünde, die sie in sich trägt, muss erkannt, bekannt, ausgespuckt, ausgesprochen werden. Als die Frau also sagt, gib mir dieses Wasser, da schießt Jesus, der große Seelsorger, einen Pfeil ab. Er bringt in geradezu verletzender Weise die Rede auf das Intimleben der Frau. Er sagt nämlich, gut, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Der Pfeil sitzt. Die Frau fühlt sich im Innersten getroffen. Aber sie gibt es nicht zu. So wie du nicht zugibst, dass ich dich vorhin mit meiner Bemerkung über dein Sternzeichen getroffen habe. Als Jesus sagt, bring deinen Mann mit, antwortet sie ganz cool, ich bin nicht verheiratet. Damit, so denkt sie, hat sie die Kurve gekratzt und das peinliche Thema abgewendet. Aber Jesus lässt sich nicht abwimmeln. Er antwortet, und jedes Wort ist hier ein Hammerschlag, das stimmt. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Ich möchte nicht wissen, wie viele von euch mit jemandem zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. 5 Männer oder Mädchen gehabt zu haben und mit einem Partner zusammenzuleben, mit dem man nicht verheiratet ist, ist heute nichts Besonderes. Aber es ist etwas Besonderes, dass es einen Mann gibt, der das nicht für normal hält. Der hält uns die Norm Gottes, die Gebote vor und sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ganz am Ende des Gespräches, da lässt die Frau ihren Wasserkrug stehen, rennt in die Stadt und erzählt allen Leuten, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß, was ich getan habe. Du, Jesus, weiß alles von dir. Er kennt alle deine Sünden. Aber er macht dich deswegen nicht fertig, sondern er macht dir ein Angebot, Wasser des Lebens, Reinigung von deiner Schuld, Vergebung deiner Sünde. Weißt du, warum die Frau ausgerechnet in der größten Mittagshitze Wasser holen ging? Weil sie wusste, dass zu dieser Zeit normalerweise niemand dort war. Und sie wollte niemanden treffen. Denn die anderen, die ja wussten, wie sie lebte, machten sie nur fertig. Wenn sie mit den anderen Frauen in der Morgenkühle Wasser holen gegangen wäre, wäre es ihr gegangen wie überall, wo sie auftauchte. Geflüster, Achtung, das Flittchen. Geschimpfe, verpiss dich, du Schlampe. Gemeinheiten, sowas wie du gehört, vergaßt. Das hatte sie satt. Deshalb ging sie lieber in der Mittagshitze zum Brunnen, weil dann keiner dort war, der sie volllappen konnte. Und ausgerechnet mittags ist einer da, der lappt sie aber nicht voll. Der liebt sie. Der verurteilt sie nicht, obwohl er alles von ihr weiß. Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um uns zu verurteilen. Er ist gekommen, um uns zu retten. Wir sind ja bereits wegen unserer Sünde verurteilt. Aber Jesus hat unsere Strafe auf sich genommen, hat an unserer Stelle die Strafe abgebüßt, hat für unsere Schuld mit seinem Leben bezahlt. Das ist Liebe. Denn einer muss für deine Schuld bezahlen. Entweder du oder Jesus. Und da sagt er, komm, lass mich mal. Ich mach das schon für dich. Wenn es keinen Gott gäbe, der uns Menschen die Gebote gab und gedroht hat, alle, die seine Gebote übertreten, mit der ewigen Verdammnis zu bestrafen, dann wäre es absurd, dass Jesus Vergebung anbietet. Wenn es kein jüngstes Gericht, keine ewige Seligkeit und keine ewige Verlorenheit gibt, dann wäre das Angebot von Jesus überflüssig. Dann brauchten wir keinen Jesus. Aber wir brauchen heute nötiger denn je den Mann Jesus, der uns sagt, was wir getan haben, nämlich gesündigt, und der uns sagt, was er getan hat, nämlich gerettet. Sicher braucht unsere Welt, brauchen wir noch alle möglichen anderen Dinge. Eine gerechte Wirtschaftsordnung, einen unbestechlichen Bürgermeister, mehr Arbeitsplätze, mehr Geld. Aber was wir am meisten brauchen, ist Jesus. Weil unsere Seelen sonst verhungern trotz 70 Sorten Brot und Käse. Weil unsere Seelen ohne ihn verdursten trotz Cola und Kulmbacher. Von irgendeiner Quelle muss jeder trinken. Von welcher Quelle lebst du? Du kannst mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Du kannst dich mit Schnaps volllaufen lassen und deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligionen Weisheit schlürfen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Horoskope und Wahrsager saufen. Du kannst das eiskalte Wasser des atheistischen Materialismus schlucken, aber deine Seele wird dabei verdursten. Auf dem Marktplatz der Weltanschauung wirst du überschwemmt von Parolen, die dir alle möglichen Sachen als Heilsquellen anbieten. Jesus hat ja auch ein Angebot zu machen. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zur Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Damit meint Jesus, ich kann deinen Lebensdurst stillen. Wenn du zu mir kommst, ist die Suche vorbei, die Sucht zu Ende, die Sehnsucht erfüllt. Dann bist du am Ziel. Dann bist du zu Hause, geborgen, im Frieden, zufrieden. Heute Abend kannst du heimkommen, wenn du Jesus annimmst. Sag ihm, Jesus, ich nehme dein Angebot an. Vergib mir meine Schuld, gib mir das ewige Leben. Am Ende der Bibel, im allerletzten Satz, den Jesus sagt, da sagt er, wer Durst hat, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist buchstäblich der letzte Wille von Jesus, deinen Lebensdurst löschen. Er will. Die Frage ist jetzt, willst du?
Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir kann ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich von dir noch trennt. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn, darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn, darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin.